direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 488.
Es ist 8 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit. An den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol gelten jetzt schärfere Einreiseregeln. Die Bundespolizei kontrolliert verschärft die Übergänge in Bayern und Sachsen. Uwe Lüb, WDR Berlin.
Aus den betroffenen Gebieten dürfen vorläufig nur noch etwa hier wohnende Personal von Güterverkehr und medizinisches Personal nach Deutschland einreisen. Ausnahmen für Privatleute gibt es nur aus besonders wichtigem Grund. Dazu zählen der Tod enger Angehöriger oder die Geburt des eigenen Kindes. Die EU kritisiert das deutsche Vorgehen. Sie verlangt Ausnahmen auch für Berufspendler. Von den Einreisebeschränkungen verspricht sich die Bundesregierung, dass weniger der ansteckenderen Corona-Mutationen nach Deutschland eingeschleppt werden.
Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Das Robert-Koch-Institut meldet heute gut 6.100 neue Corona-Fälle und damit rund 2.500 weniger als noch vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages blieb mit 218 jedoch annähernd gleich hoch wie vor einer Woche. Sonntags gehen beim RKI meist weniger Corona-Meldungen ein als unter der Woche. Im Osten Japans sind bei einem Beben der Stärke 7,3 mehr als 120 Menschen verletzt worden. Strom- und Wasserversorgung waren gestört. Im Kraftwerk Fukushima trat aus der Atomruine nach Angaben des Betreibers etwas Kühlwasser aus. Vor 10 Jahren war es dort bei einem schweren Beben zur Kernschmelze gekommen.
WDR aktuell aus der Region.
Die Initiative Bochum zusammen sammelt Schutzmasken für bedürftige Menschen. Am Hauptbahnhof und an 9 anderen Orten stehen Spendentonnen bereit. An Christine Pott für WDR aktuell.
Maske einwerfen und ein wenig Glück verschenken steht an den Tonnen. Sie wurden für die Aktion vom Bochumer Entsorgungsbetrieb bereitgestellt. In diese Spendenbriefkästen können die Bochumer FFP2 oder medizinische Masken hineinwerfen. Sie werden an Menschen verteilt, die Hilfe brauchen und sich keine Masken leisten können. Die Spendenaktion läuft noch bis Donnerstag. Dann werden die Masken von der Initiative, dem Obdachlosenverein Bodo, der Krisenhilfe und der Diakonie Ruhr verteilt.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Morgen ist es noch sehr kalt mit Temperaturen in Ostwestfalen-Lippe und im Sauerland bis minus 20 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. Meldungen liegen uns nicht vor.
WDR 5. Lebenszeichen.
Über die vergessene Tugend der Mäßigung von Lisa Laurenz.
Ich habe mein Smartphone abgeschafft, weil mir es einfach zu lästig war, immer erreichbar sein zu müssen, immer up to date, immer wissen, was gerade los ist. Und ich empfand das einfach als eine große Zeitverschwendung und musste mir dann so Sachen anhören wie, du lebst das Leben einer Oma, du bist schon total alt geworden. Auf jeden Fall merke ich, dass einige Leute sich von mir abwenden. Viele haben mir auch gesagt, ja, ich finde das ja total gut, was du machst und ich wünschte, ich könnte das auch, aber ich könnte das auf gar keinen Fall.
Im Umgang mit Konsum, Zeit, digitaler Kommunikation und Reisen ist dem modernen Menschen offenbar das Gefühl fürs rechte Maß abhanden gekommen. Wer heute von Mäßigung spricht, macht sich nicht unbedingt beliebt. Mäßigung klingt für viele nach Askese und Kargheit, Langeweile und Mittelmaß. Es ist kein positiv besetzter Begriff in unserer Überfluss- und Spaßgesellschaft. Thomas Vogel ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mäßigung, um, wie er sagt, die Staubschicht von diesem alten Begriff zu entfernen.
Und aufzudecken, ihr müsst vor Mäßigung keine Angst haben. Wir haben im deutschen Sprachraum mit Tugenden ein Problem zurückzuführen auf unsere Geschichte. Sekundärtugenden, insbesondere die preußischen, wurden im Nationalsozialismus missbraucht. Und deswegen stößt man immer, wenn man über Tugenden spricht, gleich erstmal auf große Vorbehalte, die sich natürlich auch zu Recht gegen diese Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung, auch Disziplin richten. Aber Mäßigung gehört ja neben Weisheit, Klugheit, Gerechtigkeit zu Tugenden, die für ein gelingendes Leben als Denkangebot dienen sollen. Mäßigung hieß im Griechischen Sophrosyne und das wurde übersetzt mit ordnender Verständigkeit oder besonnener Gelassenheit. Damit meinte man eigentlich, dass der Mensch mit Hilfe seines Verstandes sein Leben ordnen sollte. Auf der einen Seite und mit Gelassenheit war eigentlich gemeint, dass der Mensch sich so hinnimmt, wie er ist. Also dass er sich nicht anpasst an irgendwelche äußeren Bilder, die ihm durch die Umstände oder durch die Mitmenschen aufgedrängt werden. Ziel war es, dass der Mensch ein rechtes Maß für sich findet zwischen einem zu viel und einem zu wenig.
Der Mensch ist ein Wesen mit einem natürlichen Streben nach mehr, nach Ausdehnung und Überschreitung von Grenzen. Hinzu kommt das archaische Streben, Vorräte anzulegen, damit man in schlechten Zeiten überleben konnte. Wenn heute über Maßlosigkeit geklagt wird, dann ist damit vor allem das überzogene und rücksichtslose Ausleben persönlicher Konsumwünsche gemeint. Der Ruf nach einem guten und gesunden Maß wird immer lauter. Was für die ältere Generation die Mäßigung, ist für jüngere Menschen heute der Minimalismus. Jannika Hampel ist 23 Jahre alt.
Für mich bedeutet Minimalismus, dass man den Konsum und all das, was man zu viel zum Leben hat, runterschraubt und wieder zurück zu den wichtigen und praktischen Dingen geht, die man wirklich zum Überleben braucht. Und dass man auf sehr vieles, was dazugekommen ist, verzichtet. Ich glaube, dass viele in meiner Generation merken, dass es zu viel ist und dass es zu viel auch für die Psyche wird. Und irgendwann kann der Kopf das alles nicht mehr aufnehmen und der Körper macht da auch nicht mehr mit.
Der Musiker Thomas Kagermann ist gerne auch mal maßlos.
Wenn zum Beispiel mein Lieblingsnachtisch auf dem Tisch steht, dann muss ich mich richtig zügeln, weil ich könnte dann diese ganze Schüssel leer essen. Das ist so eine leckere Mischung aus Mango, ein bisschen Joghurt und ein bisschen Sahne und ein bisschen Mandelmus. Wenn ich das dann so sehe und das ist einfach so lecker und dann kann es mir passieren, dass ich maßlos werde. Und dabei ist es jetzt auch nicht so schlimm, weil es ja auch so gut ist. Aber wenn es dann immer so geht, ich glaube, es ist auch dieses Ständige. Mal ist egal, immer ist schlimmer.
Mäßigung als ethische Haltung spielt in den Weltreligionen eine wichtige Rolle. Im christlichen Verständnis ist sie ein Weg zu Gott. Erst im rechten Maß entdeckt der Mensch seine innere göttliche Ordnung. Maßlosigkeit gilt als großes Hindernis auf dem spirituellen Weg. Schon in den Ordensregeln des heiligen Benedikt aus dem 5. Jahrhundert spielt das rechte Maß eine zentrale Rolle. Sein Leitmotiv war einfach, gelassen und in Freude leben und arbeiten.
Wenn ich einfacher lebe, dann habe ich einfach mehr Zeit und mehr Kapazitäten frei, um mich mit geistigen Dingen zu beschäftigen, um mich Menschen zuzuwenden, die vielleicht Hilfe brauchen, um mich mehr der Musik zuwenden zu können. Ich bin ja Musiker. Ich habe einfach viel mehr Zeit für Wesentliches, wenn ich den Tag nicht damit verbrauche, den Bestand der Materie ständig zu ordnen.
Was hilft dem modernen Menschen, das eigene rechte Maß zu finden?
Er sollte vielleicht überlegen, ob er sein ganzes Handeln nicht eventuell für den Nachbarn oder für sein ganzes soziales Umfeld tätigt, dass er sein Auto kauft, weil der Nachbar gerade ein Auto gekauft hat und sich daran orientiert. Er soll sich eigentlich von dem Blick der anderen befreien. Das ist eigentlich wichtig und dann aufgrund der Selbsterkenntnis versuchen, seine eigene Mitte zwischen zu viel und zu wenig zu bestimmen. Er sollte ruhige Zeiten für sich einrichten, also dass er Spaziergänge macht oder Zeit nimmt, wo er solche Selbsterkenntnisprozesse einplant. Erzeugung eigener Nahrungsmittel ist eine gute Möglichkeit. Es ist so, dass man das rechte Maß immer wieder neu suchen muss. Das ist bei jedem Menschen ein Prozess, der unabgeschlossen bis ans Lebensende geht, würde ich einfach sagen. Das ist eine Arbeit an sich selbst. In der antiken Philosophie wurde das auch als Lebenskunst bezeichnet.
Wenn ich mich komplett drauf einlasse und mich gar nicht mit den anderen vergleiche oder mich gar nicht irgendwie mit meiner Umgebung vergleiche, dann wird's für mich wirklich entspannt. Sobald ich mir einfach sage, ich möchte so leben und ich habe mich dazu entschieden, ich akzeptiere das jetzt so, auch wenn ich eben manchmal auf Dinge verzichte, auf die ich nicht gerne verzichten würde, dann fängt's an, entspannt zu sein.
Die Fähigkeit, besonnen und maßvoll zu leben, wird dem Menschen nicht in die Wiege gelegt. Die Fähigkeit zur Mäßigung muss eingeübt werden, am besten schon im Kindesalter, erklärt der Erziehungswissenschaftler Thomas Vogel.
Die fehlende Empfindung im Menschen führt dazu, dass er nicht hinreichend sich mäßigen kann. Und wir müssen wieder die Kinder dahin führen, dass sie sich selbst spüren, dass sie innehalten auch und dass sie in der Begegnung zur Natur die verschiedenen Sinne auch einzusetzen in der Lage sind und daran auch Freude finden. Also ich bin ein sehr überzeugter Anhänger dieser Waldkindergärten, dass die Kinder also mit Pädagogik schon ganz frühzeitig an die Natur herangeführt werden. Da entsteht das Staunen und das sich Wundern und auch das Fragen. Durch solch ein Gegenprogramm entwickeln wir dann Liebe zur Natur.
Natur ist für mich sehr wichtig. Das war es schon immer, weil ich damit aufgewachsen bin und auch weil meine Eltern, weil wir sehr naturverbundene Menschen sind. Jetzt, wo ich in der Stadt lebe, ist das natürlich nicht mehr so stark. Aber ich habe das auch gemerkt durch das Minimieren des Konsums, dass ich tatsächlich der Natur näher komme. Ich bin schon überzeugt davon, dass das ein immer größeres Thema wird und dass es den Menschen zu viel wird. Irgendwann kann der Kopf das alles nicht mehr aufnehmen und der Körper macht da auch nicht mehr mit. Ich glaube wirklich daran, dass irgendwann kommen wird, dass Leute wieder sagen, wir wollen wieder ein bisschen zurück zu der Realität oder zu dem früheren Leben. Ich bin auch manchmal traurig, dass ich nicht erlebt habe. Also wirklich, ich hätte es mir gewünscht, so ohne diese digitale Welt.
Angesichts von Klimaerwärmung und Artensterben, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und Vermüllung der Ozeane ist die Fähigkeit der Mäßigung zu einer Überlebensfrage geworden. Die Diskussion über das Ende der Maßlosigkeit spitzt sich zu. Jannike Hampel hat den Abschied von ihrem Smartphone als erlösend empfunden.
Mit dem Smartphone, ja, ich empfinde das so im Nachhinein wirklich, als hätte ich in einer Parallelwelt gelebt. Und jetzt fühle ich mich wieder mehr in der Realität und dadurch auch der Natur viel mehr verbunden. Das Erstaunliche ist, dass ich das Gefühl hatte, der Tag hat so viele Stunden. Also es war wirklich, ich hatte so viel Zeit auf einmal und ich war so überrascht, was ich alles an einem Tag schaffen kann. Und deswegen fiel mir das super leicht, danach darauf zu verzichten.
Es ist so, dass man das rechte Maß immer wieder neu suchen muss. Das ist bei jedem Menschen ein Prozess, der unabgeschlossen bis ans Lebensende geht, würde ich einfach sagen. Das ist eine Arbeit an sich selbst. Ich arbeite auch ständig an mir selber, reflektiere meine Bedürfnisse, kämpfe jetzt gerade damit, ob ich künftig auf das Fliegen ganz verzichte.
Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts zu seinem Reichtum dazu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen.
meinte der griechische Philosoph Epikur schon im 4. Jahrhundert vor Christus. Was weise klingt, ist schwer umzusetzen, denn Wünsche und Begierden lassen sich nicht einfach unterdrücken. Sie werden auch immer wiederkehren. Zu wissen, wie diese menschliche Schwäche zu einer inneren Stärke werden kann, ist Teil der Lebenskunst.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute über die vergessene Tugend der Mäßigung von Lisa Laurenz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2020.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Andreas Drapa träumte schon als Kind davon, im Taubensport die Nummer 1 zu sein. Der ehemalige Fliesenleger aus Pforzheim hat es geschafft. Heute züchtet und verkauft er Tauben, die bei Wettflügen hohe Summen einfliegen. Höhenflüge, ein Feature von Lena Leonhardt.
Guck mal, die Weibchen, gewaltig. Fang mal die. Die Blau.
Andreas Drapa zeigt seine Brieftauben. Seit Jahren gilt der Pforzheimer auf der ganzen Welt als König des Brieftaubensports. Der ehemalige Fliesenleger hat sein Hobby zum Beruf gemacht und durch den internationalen Verkauf seiner Tauben sehr viel Geld verdient. Während das ursprünglich vor allem unter Bergarbeitern verbreitete Hobby in Deutschland allmählich ausstirbt, boomt es in China. Es ist zum beliebten Sport der wohlhabenden Elite geworden. Die Brieftauben zu einer Art Statussymbol. Deshalb suchen die chinesischen Züchter überall auf der Welt nach den schnellsten Tauben und zahlen für sie einen hohen Preis. Andreas Drapa erspart ihnen den Weg nach Deutschland und verkauft seine Vögel auch direkt in China. Andreas' Faszination für den Taubensport wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Schon sein Vater war Züchter.
Ich habe angefangen, so mit 4, 5 Jahren mit Tauben rumzuspielen. Ich war da immer der Jüngste und habe viel gelernt. Eigentlich in kurzer Zeit mehr gelernt, wie die alle zusammen gewusst haben. Da habe ich mir Tauben gekauft. Die konnte ich gar nicht bezahlen und habe dann 5, 6 Monate die Taube abgestottert. War 1500 D-Mark, schon viel für damals. Das war halt schon ein Volltreffer. Und auf die Taube ist der Bestand bis heute aufgebaut.
Seit einigen Jahren ist Andreas Drapa jedes Jahr in China. Dabei geht es nicht nur um Taubenverkäufe. Seine Kunden wollen auch von seiner langjährigen Erfahrung profitieren. Andreas inspiziert einen Taubenschlag nach dem anderen. Pro Tag wandern unzählige Vögel durch seine prüfenden Hände. Sind sie gesund? Sind sie vielversprechend?
Wenn du jetzt hier als Züchter bist, wo dich auskennst, da bist du natürlich schon immer ein riesen Vorteil. Da ist halt die große Chance, dass halt, sage ich mal ganz offen, sehr schnell sehr reich wird.
Zu Hause im beschaulichen Pforzheim hält Andreas in einer Lagerhalle rund 300 Brieftauben. Er züchtet hier die angehenden Spitzensportler und verschickt sie in die ganze Welt. Doch nicht alle Tauben werden seinen Ansprüchen gerecht.
Die gute Taube zeigt sich eigentlich als gute Taube, wenn sie den Zweck erfüllen. Die Zweck, was sie erfüllen müssen, sind Wettflüge. Wenn sie auf die Wettflüge gut fliegen, also gute Platzierungen machen, dann sind es gute Tauben. Wenn du jetzt hier über die Tauben guckst, sie sehen relativ alle gleich aus. Aber natürlich haben die schon unterschiedliche Qualitäten.
Der Preis pro Vogel variiert je nach Abstammung und Erfolgen zwischen 100 und mehreren 1000 Euro. Die meisten Tauben haben nur Nummern. Aber die besten unter ihnen heißen Blue Wonder, Miss World oder Skyfighter. Für die Spitzentaube Pokerface wurden Andreas bereits 350.000 Euro geboten. Doch er lehnte ab. Mit ihr könne er noch züchten, was sich auf Dauer rentiere, denn Pokerface-Zöglinge sind heiß begehrt. Andreas arbeitet jeden Tag von früh bis spät, auch am Wochenende. Seine Tauben versorgt er zu einem großen Teil immer noch selbst, füttert, begutachtet und impft sie, putzt die Schläge oder entscheidet, welches Taubenpaar die vielversprechendste Nachzucht ergeben könnte. Oft klingelt sein Telefon pausenlos. Urlaub macht er so gut wie nie.
Das Leben heute ist härter. Der Überlebenskampf ist viel härter. Weil die Gesellschaft hat sich verändert. Heute muss jeder gucken, im Grunde genommen, wo er bleibt. Lust oder nicht. Wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Wenn du es 10-mal nicht machst, bist du weg. Zum Schluss zählt nur, was steht da. Ich möchte entweder gewinnen oder gar nichts. Aber ganz oben ist nur Platz für wenige.
Es ist vermutlich dieser knallharte Ehrgeiz, der ihn bei verschiedenen Meisterschaften des Taubensports zum Sieg verhalf. Andreas wurde 8-mal deutscher Meister. 5-mal gewann er die Brieftauben-Olympiade. Seine Erfolge sprachen sich herum. Zuerst wollten die Asiaten Tauben von ihm kaufen, dann folgten Züchter aus den USA, Russland, Lateinamerika oder Marokko. Draper wurde eine Marke. Inzwischen verkauft er unter diesem Namen sogar spezielle Futtermittel. Da beim Sport aber doch auch Glück ein ausschlaggebender Faktor ist und auch die besten Tauben beim Wettflug von Greifvögeln erbeutet oder von schlechtem Wetter überrascht werden können, wurden unter seinen Kollegen Zweifel laut. Wie konnte Draper als einziger über Jahre hinweg so erfolgreich bleiben?
Natürlich kann man sich vorstellen, wenn du richtig viele Erfolge hast und eigentlich dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann gibt es natürlich sehr viele Neider. Die haben Betrug unterstellt und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Ich habe insgesamt 38 Kontrollen gehabt vom Verband. Die sind bei mir bei jedem wichtigen Flug auf dem Hof gestanden. Ja, so ist das gewesen. Die Leute, die über mich Gerüchte gestreut haben, die meine Familie beschuldigt haben und alles, was da so kam, hat mich dermaßen motiviert, wieder zu beweisen. Und ich habe es jedes Jahr geschafft. Mir braucht niemand was von Freundschaft erzählen. Kann man noch tiefer gehen, aber lieber nicht, weißt du, was Freundschaft war. Viele Geschichten, ohne Ende. Ich glaube nicht dran. Mir ist am liebsten Geschäftsbeziehungen, wo auf einer gesunden Basis stehen. Freunde brauche ich keine.
Am Tag vor einem Wettflug bringen die Züchter ihre Tauben zur Einsatzstelle. Dort werden sie registriert, mit einem Stempel markiert und ihre Fußringe gescannt, daher das Piepen. Hinterher werden die Vögel eingekorbt, also in Transportkisten gesteckt und in einen LKW geladen. Unzählige Menschen tummeln sich vor dem Wettbüro. Viele von ihnen sind noch jung, höchstens 30. Am Ende des Tages wird der Lastwagen mit den wertvollen Tauben beladen sein und diese zu einem 800 Kilometer entfernten Auflassort bringen. Dort werden sie am nächsten Tag freigelassen und dann gilt, die Vögel, die am schnellsten wieder zu Hause sind, gewinnen.
Ich hab's geschafft. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nach einem gewissen Zeitpunkt, wie kann ich's halten? Gibt's nur ganz knappe Zeit, wo du dein Jahreseinkommen praktisch verdienen musst. In der Zeit musst du halt topfit sein und auch mal über deine Grenze gehen und sagen, okay, ich mach das jetzt doch noch und so, obwohl es eigentlich nicht willst. Dann kommst du in den Lebenskreis, in einer Gesellschaftskreise, da musst du klarkommen damit. Den Preis für den Erfolg musst du im Grunde genommen bezahlen.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Deutsche Esskultur. Hirn wässern, brühen, in Salzwasser kochen, häuten, salzen, zuerst in Mehl, dann in verschlagenem Ei und Semmelbrösel wenden, in heißem Fett auf beiden Seiten langsam goldgelb braten und mit Zitronenscheiben garnieren.
Gebackenes Hirn. Ein Rezept aus der ersten Auflage von »Ich helf dir kochen« von 1955. Verfasst hat es die Münchnerin Hedwig Maria Stuber, die mittlerweile zusammen mit ihrer Tochter und Co-Autorin Angela Injani die 48. Auflage davon herausgebracht hat.
Es war bei uns schon so ein Standardsatz, lass dir das Rezept geben,
erzählt Angela Injani.
Wenn wir essen waren, es musste jeder was anderes bestellen. In den 60er Jahren gibt's noch selbstgemachte Ravioli und am Schluss ein Zweizeiler. Es gibt hervorragende Ravioli in der Dose. Man muss die Dose nur in heißem Wasser erwärmen. Und in den 70er Jahren verschwinden also die Ravioli als Rezept. Und ab Mitte der 70er Jahre dominieren die Steaks. Es kommt Tiefkühl. Und was in den 70ern eben modern wird, das sind dann auch Toaster. In den 60er Jahren hieß es noch geröstete Weißbrotscheiben, Klammer auf Toast. Anfang der 70er war dann der Toast Hawaii dabei. Und in den 70ern war auch Grillen gekommen. Man hatte so ein Gerät, ich sage jetzt mal etwas größer als heute eine Mikrowelle. Und da war ein Drehspieß, dann konnte man Hühnchen grillen. Sowas hatte man zu Hause.
Barbara Siebeck hat die Koch- und Essgeschichte der 70er Jahre aus ganz besonderer Perspektive miterlebt. Sie war ab 1969 verheiratet mit einem Berufsesser, wie sich Wolfram Siebeck einmal selbst bezeichnete. Die Kochbuchautorin Angela Injani versteht wohl ebenso etwas von gutem Essen wie Wolfram Siebeck. Wie kommt es dann, dass ihre Bewertungen so unterschiedlich ausfallen?
Weil für das Essen der 70er das gleiche Prinzip gilt wie für das anderer Epochen. Der Kulturwissenschaftler Gunter Hirschfelder schreibt dazu in seinem Buch »Europäische Esskultur«:
Stets gab es ein großes Nebeneinander. Die Reichen aßen und tranken anders als die Armen. Männer und Frauen ernährten sich unterschiedlich und auch die Nahrungskultur der Jungen war von jener der Alten verschieden.
Dazu kamen und kommen bis heute auch noch beträchtliche regionale Unterschiede. Bis Mitte der 60er Jahre hielt man sich vor allem auf dem Land noch stark an standortbezogene Traditionen.
Eine neue Generation war herangewachsen und mit ihr die Bereitschaft, dazu zu lernen und Neues zu wagen, auch in Sachen Kochen und Essen. Was hier so alles möglich war, davon konnte man nun in eigenen Koch- und Gourmet-Zeitschriften lesen.
Auch größere Tages- und Wochenzeitungen veröffentlichten jetzt regelmäßig als vergnügliche Lektüre Fresskolumnen.
Einer, der sich in dieser Hinsicht bestens auskennt, ist Wolfram Siebeck. Und er gibt sein Wissen gerne weiter an die Leser der Zeit, des Feinschmecker und. Er ist bei weitem nicht der einzige große Gourmet-Journalist jener Jahre, doch keiner schreibt so arrogant, so frech, so unterhaltsam wie er. Man bleibt einfach hängen an seinen Sätzen. Das wichtigste Küchenutensil ist ein großes, scharfes Messer. Ein Weinglas ergreift man nicht beim Kelch, sondern am Stiel. Soßen mit Mehl zu binden, statt mit Butter, zeugt von abgrundtiefer Ahnungslosigkeit. Auf diese Art wird Wolfram Siebeck in den 70er Jahren zum obersten Erzieher der Deutschen in Sachen Esskultur. Barbara Siebeck, in deren Leben Essen früher keine große Rolle spielte, verbringt an der Seite ihres zweiten Mannes nun viel Zeit in edlen Restaurants.
Und dann hat er früher am Anfang mal seinen Kassettenrekorder dabei, er konnte ja nicht alles merken, so eine Serviette so und redete und ich musste ihn mal so angucken, so dass er nicht denkt, der ist bescheuert, der Quatsch und die Alte hört nicht zu.
Gab's mir einen sehr schönen dünn, sehr schön rosa, in einer schönen Senf-Sahne-Soße, das ist alles auch wunderbare Hausmannskost. Der wilde Reis ist wieder ein bisschen hart.
Bereits lange vor seinem Tod 2016 sorgte Wolfram Siebeck für die Unterbringung seines kulinarischen Nachlasses in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, wo eine digitale Kopie der Kassetten aus den 70er Jahren erstellt wurde. Man leert bei so einem Essen auch gerne mal ein paar Flaschen der teuersten Weine und anschließend geht es dann mit dem Auto nach Hause. Die Alkoholgrenze fürs Autofahren liegt bis 1973 bei 1,5 Promille. Und in Bayern jener Zeit muss man ohnehin kaum mit Alkoholkontrollen rechnen. Und alle können scheinbar irgendwie auch gut damit zurechtkommen, dass im Sterne-Restaurant kräftig gequalmt wird.
Dann musst du den Wein probieren, du musst riechen, ob er Korken hat und hast gerade gepafft. Wie passt denn das zusammen?
Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht.
Siebeck ist vermutlich der einzige Esskritiker, dem ein eigenes Lied gewidmet ist, auch wenn es natürlich ironischer Natur ist. Und die nachwachsende Generation wird bald Fertigwaren aller Art schlicht in die Mikrowelle schieben. Was für ein Glück, dass es auch anderes gibt. Wie etwa das Tantris, wo, wie Siebeck schwärmt, ein Karajan der Küche am Werke ist. Die Lobeshymne kommt zur richtigen Zeit. Denn in den ersten Jahren wissen nur wenige die sensationellen Darbietungen von Siebecks Küchenkarajan, dem Österreicher Eckart Witzigmann, zu schätzen. Fleisch ist gesund, so lautet die Devise der 70er Jahre, und leisten kann man es sich auch. Die von der EU massiv subventionierte Massentierhaltung macht es möglich. Mögen sich Siebeck und die anderen Gourmets auch noch so sehr grausen vor dem wässrigen Fleisch der hormonbehandelten Schweine, den Tiefkühlhühnchen aus den neuen Großmärkten. Im Tantris achtet man bei den Zutaten wie in anderen Gourmet-Restaurants auf Top-Qualität. Allerdings kommt in den Anfangszeiten sogar einer wie Witzigmann nur mit größtem Aufwand an die dafür benötigte Ware.
Dann habe ich halt nach Bries verlangt oder nach Kalbskopf oder nach Hirn, Zunge und so weiter. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Die haben den ganzen Kopf weggeschmissen. Und dann bin ich aber dann selbst hinausgefahren, jeden Tag in der Früh, ja, und habe mir dann selbst mein ganzes Gemüse selbst zusammengesucht und gekauft. Alles am Großmarkt, ja. Und habe das Ganze dann eben ergänzt am Viktualienmarkt, ja.
In Sachen frischer Meeresfisch, Jakobsmuscheln und Bresshuhn hingegen ist in München weiterhin nichts in Sicht. So gründet Witzigmann 1975 zusammen mit Kollegen eine Fahrgemeinschaft, um die Ware direkt vom Rangis, dem Pariser Großmarkt, zu holen.
Hat nur einen Nachteil gehabt, dass halt alle fast immer dieselben Produkte gehabt haben, ja. Aber gut, da muss man sich halt dann mit seiner eigenen Fantasie und Kreativität da ein bisschen absondern, ja. Das ist ja dann gelungen.
Und wie? 1973 bekommt das Tantris den ersten Michelin-Stern, 1974 den zweiten und 1981 folgt der dritte unter dem Restaurantchef Heinz Winkler, der allerdings wenige Jahre später, wie zuvor schon Witzigmann, mit großem Erfolg ein eigenes Restaurant gründet. In der Küche des Tantris aber herrscht nun Hans Haas, dem es gelingt, das hohe Niveau bis zu seinem Abschied im Jahr 2020 zu halten, mit deutlich ruhigerer Hand als seine beiden hitzigen Vorgänger.
Gute Spiegelein, was braucht man? Erstens mal, der Durchmesser muss stimmen, ja. Da brauchen wir eine gute Landbutter. Da brauchen wir ein frisches Ei. Und dann müssen wir das Ei reinschlagen, ja. Dann, ich zum Beispiel hab's gern mit einem Randl, ja. Und dann nur das Eiweiß leicht mit Salz bestreuen, ja.
Ach, der Wolf von Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolf von Siebeck, der hat ja so recht.
Und wenn man es ganz gescheit machen will, raffiniert, dann tue ich nur das Eiweiß rein in die Pfanne, muss natürlich dem Durchmesser genau entgegenkommen und gib den Dotter roh drauf und lass ihn nur erwärmen. Und ein bisschen Fleur de Sel. Hauch Pfeffer.